Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast. Heute im Gespräch mit Sonja Adams. Sonja Adams ist Apothekerin. Sie hat Abitur gemacht, dann ist sie pharmazeutisch-technische Assistentin geworden, hat Pharmazie studiert. Und ich habe sie tatsächlich mal in einer Apotheke kennengelernt. Wir kamen so ins Gespräch und habe ich gedacht, meine Güte, die Frau hat so viel zu erzählen. Das ist genau eine Geschichte für unseren Podcast. Liebe Frau Adams, ich habe Sie jetzt ganz kurz hier nur vorgestellt. Wir bleiben ja auch gleich bei dem Beruf. Aber gibt es neben dem Beruf noch irgendetwas, wo Sie so sagen, ach, das wissen vielleicht gar nicht so viele und ist vielleicht auch für die eine oder andere Person interessant?
Ja, also erstmal danke für die Vorstellung. Bei mir ist vielleicht noch sowas neben meinem Beruf für mich eine wichtige Sache, ist das Wandern oder das Pilgern. Ich gehe seit einigen Jahren gerne regelmäßig einmal im Jahr den Jakobsweg.
Frau Adams, jetzt ist Folgendes passiert. Sie waren gerade einmal weg. Ja. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen die Internetverbindung. Oh je, ich schlage jetzt vor, dass Sie das Foto wegschalten.
Ja.
Und wir dann noch einmal das, wir machen ganz genau so weiter, aber ich würde noch mal anfangen mit der Rede.
Okay.
Super. Ich fange gleich an. 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast. Heute im Gespräch mit Sonja Adams. Sie ist Apothekerin. Geboren in Heinsberg, hat dann Abitur gemacht, ist pharmazeutisch-technische Assistentin geworden, hat Pharmazie studiert und ich habe sie tatsächlich mal in einer Apotheke gesprochen und dachte, meine Güte, die hat so viel zu sagen, was nicht nur mich interessiert, sondern auch euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. War alles Mist. Kleinen Moment, Frau Adams.
Ja. Das wird bei mir wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal passieren mit
das
meiner
Erkältung.
Das
geht ja heute hier richtig los. Sowas. Ich fange nochmal an. Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast. Heute mit Sonja Adams. Sie ist Apothekerin, ist in Heinsberg geboren, war pharmazeutisch-technische Assistentin, hat Pharmazie studiert. Und ich habe sie dann mal in einer Apotheke kennengelernt. Und kam so ins Gespräch, dass ich dachte, meine Güte, die hat so viel Interessantes zu erzählen, eben auch zum Thema Apotheke. Das dürfte die Zuhörerinnen und Zuhörer von CNXD gefallen. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Frau Adams. Sagen Sie doch mal, neben diesen rein beruflichen Dingen, gibt es noch irgendetwas, was wir verraten dürfen, vielleicht so aus Ihren privaten Interessen heraus?
Vielen Dank für die Vorstellung. Bei mir ist vielleicht noch ein bisschen nebenbei, dass ich gerne wandern bzw. pilgern gehe. Und ich mache seit einigen Jahren einmal im Jahr einen Jakobsweg, mal den einen oder den anderen. Aber mache das mit großer Freude.
Das finde ich super spannend. Ich selbst habe es noch nicht gemacht. Also das ist etwas, was mich vielleicht doch noch mal dazu bewegt, mich intensiver mit dem Thema zu besprechen. So, jetzt komme ich zu Ihnen und zu Ihrer beruflichen Ausbildung. Wie sind Sie denn während Ihrer Schulzeit auf die Idee gekommen, in einer Apotheke arbeiten zu wollen?
Tatsächlich, wie es ganz häufig so ist, manchmal spielt einem da auch der Zufall so ein bisschen in die Hände. Und ich habe mich immer schon für medizinische, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Bereiche interessiert. Hatte mir dann aber nach Absprache mit meinen Eltern zur Sicherheit erstmal eine Ausbildung in dem Gesundheitsbereich ausgesucht. Und das war dann die PTA. Und während dieser Ausbildung hat mich einfach das gesamte Berufsfeld Apotheke und auch eben die Pharmazie so interessiert, dass ich gedacht habe, Mensch, dann wäre das auch, glaube ich, der richtige Bereich, um da in ein Studium tiefer reinzugehen.
Wie sehr hat Ihnen diese Ausbildung PTA bei dem Studium dann geholfen?
Mega. Also ich sag mal, das Pharmaziestudium an sich ist ein sehr akademisches, relativ trockenes Studium, wo man vielleicht oft auch gar nicht mehr im Blick hat, warum mache ich das nachher? Also weil ich eben auch mit Menschen, an Menschen arbeiten möchte. Und das wird meiner Meinung nach im Pharmaziestudium häufig nicht so in den Vordergrund gestellt. Da geht es eben ganz viel um Chemie, um Physik. Und in der PTA-Schule, ich sag mal, es war einfach deutlich praxisnäher und ja, menschlicher orientiert.
Menschlicher ist ein super Hinweis, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Sie sind jetzt seit über 10 Jahren in der Rathausapotheke in Bredeney, in Essen-Bredeney tätig. Und in diesen Beginn quasi kam dann ja auch immer mehr und mehr das Thema rein, Versandapotheke. Ja, braucht man überhaupt noch Apotheken? Man kann das doch irgendwie auch alles bestellen übers Internet. Wie haben Sie das so erlebt? Hat Sie das irgendwie beunruhigt oder haben Sie gesagt, nein, ich habe so viel Kommunikation mit den Kunden etc.? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Also ich glaube, am Anfang, wenn man dann hört, es gibt eine neue Konkurrenz sozusagen, dann ist das immer erstmal, ja, nicht schockierend, aber dass man zumindest erstmal sich Sorgen macht und denkt, naja, wie soll es weitergehen? Aber für mich ist das so vom Gefühl her eher, als würde man McDonald's mit einem schönen Restaurant vergleichen. Also man bekommt vielleicht in beiden was zu essen, aber es ist ein ganz anderes Prinzip und ein anderes Erlebnis. Und logischerweise, also sehe ich Apotheken außer im Preis natürlich keine Konkurrenz, aber dafür haben die Versandapotheken halt super viele Sachen nicht, die wir leisten können.
Und eine Sache, die sie leisten, die mich wirklich immer wieder umtreibt, das ist eine unglaubliche Informationsquelle für Menschen, die vielfach auch gar keinen Termin bei Ärzten bekommen oder vielleicht dort auch aus welchen Gründen immer nicht hingehen wollen. Und die kommen dann in die Apotheke mit Beschwerden, die sie haben und schildern das. Wie sind Sie darauf vorbereitet worden im Studium, dass Sie in diese Kommunikation gehen und ja auch beraten?
Leider gar nicht. Also, dass man sagt, man hätte mal Kommunikationstrainings gemacht oder ja verschiedene Fälle mal durchgesprochen, passiert im Pharmaziestudium, also zu meiner Zeit damals leider nicht. Ich weiß nicht, ob da heute vielleicht auch mal ein Fokus drauf gelegt wird. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Pharmazeuten werden an der Uni eher für die Arbeit in der pharmazeutischen Industrie und auch eben an den Unis weiter gezielt vorbereitet und nicht unbedingt auf die Apotheken.
Das passt irgendwie auch ein bisschen zum Medizinstudium. Das ist wahrscheinlich natürlich etwas anders. Aber dieser Schwerpunkt wirklich auf der Kommunikation, der ist zur Zeit meines Studiums noch vollkommen unzureichend gewesen. Inzwischen hat man da etwas aufgeholt, aber ich glaube, da geht auch noch deutlich mehr. Wie wichtig empfinden Sie diese Tätigkeit so in Ihrem Gesamttagesablauf, die direkte Kommunikation mit den Kunden?
Das ist eigentlich das Alpha und das Omega. Also das ist wirklich das Allerwichtigste, was wir haben. Also das geht tatsächlich schon allein dabei los, dass man versucht einzuschätzen, wo hole ich den Kunden ab? Also wo steht der gerade einfach in seiner Gefühlswelt? Ist der aufgeregt? Ist der sauer? Ist der entspannt? Und vielleicht auch mit welchem Wissensstand kann ich ihn abholen? Also dass man da wirklich versucht, sich ja auf die Leute einzustellen und keinen zu überfordern mit irgendeinem Fachchinesisch oder ja, dass man da sich versucht, größer zu machen, als man ist mit manchen Aussagen und einfach versuchen, die Leute mitzunehmen.
Ja, ich glaube auch, das ist ja, ich komme wieder, der Vergleich mit den Ärzten, zunächst einmal zuhören und dann einordnen und dann sehen, wie man helfen kann oder vielleicht auch jemand anderen bitten muss, um diese Hilfe zu übernehmen. Nun kommen ja manche mit dem Rezept, andere kommen ohne Rezept. Wann ist denn so für Sie der Punkt, wo Sie sagen, Mensch, jetzt war die Person schon zweimal hier oder so und haben Sie da Ärztinnen und Ärzte in Ihrem Umfeld, die Sie auch dann ansprechen können oder wie ist der Ablauf aus Sicht der Kunden?
Also wir haben natürlich auch netterweise ganz viele Ärzte drumherum, die auch für Nachfragen zur Verfügung stehen oder wo wir eventuell auch mal ja einfach miteinander im Gespräch sind. Es kommt auch manchmal beim Erstgespräch direkt vor, dass wir halt sagen, das ist nicht mehr unsere Baustelle, da ist direkt ein Mediziner hinzuzuziehen. Aber normalerweise machen wir es auch davon abhängig, was der Patient möchte. Also es gibt auch Leute, die vielleicht gar nicht wollen, dass wir mit den Ärzten über bestimmte Sachen sprechen, weil ihnen das unangenehm ist oder weil sie sagen, Gott, nicht, dass der erfährt, dass ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Das hatten wir auch schon mal gesagt, dass es da immer so ein bisschen Kompetenzgerangel und immer noch so leichte Probleme zwischen Ärzten und Apothekern leider gibt.
Absolut, das ist leider ein Problem, ne, das mich auch im Grunde total nervt. Lassen Sie uns nochmal an den Beginn Ihrer Tätigkeit als Apothekerin gehen. Und jetzt sind wir einige Jahre später. Was hat sich in der Apotheke verändert, auch im Kontext der Digitalisierung? Wo sind Unterschiede, die man heute doch schon auch als positiv bewerten kann?
Also tatsächlich finde ich die ganzen Online-Möglichkeiten auch total sinnvoll. Also wir haben ja bei uns in der Apotheke zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man seine Rezepte auch über unsere Apotheken-App schon vorbestellen kann. Und auch da kann der Kunde ja direkt sagen, ich möchte, dass sie es mir liefern. Also im Prinzip verliert da die Versandapotheke schon wieder ihren Vorteil, weil wir es ja auch am selben Tag liefern können ohne weiteres und Rückrufe anbieten und so weiter. Ich finde auch, dass die Möglichkeiten der Unterstützung durch KI keine schlechte Sache sind, sondern dass man auch natürlich da sich einfach Informationen herholen kann. Natürlich immer unter der Frage, wo sind die Quellen und so, aber das haben wir auch bei uns in den Apothekensystemen implementiert. Gerade was auch so Hilfsmittelabrechnungen und sowas angeht, dass da dieser Dschungel so ein bisschen sich lichtet.
Der Dschungel lichtet sich, das haben Sie wunderbar beschrieben. Und dann kam in der Phase ja das E-Rezept auf. Mhm. Wie haben Sie diese Einführung empfunden? War das ein großes Chaos aus Ihrer Sicht oder hat es doch eigentlich überraschend gut geklappt?
Naja, so erstmal hat es sich ja natürlich wieder etwas länger hingezogen, als man das gewünscht hat, dass es überhaupt losgehen konnte. Leider ist, also habe ich zumindest so das Gefühl, die Digitalisierung in Deutschland nicht zumindest auf der Überholspur unterwegs. Also da geht doch immer alles etwas langsamer und wenn Sie wüssten, wie viele Faxe wir noch verschicken in Apotheken, es ist zu Recht, dass sich da auch ab und zu mal drüber lustig gemacht wird. Ich persönlich bin ein großer Fan vom E-Rezept, wenn es funktioniert. Wenn es halt mal irgendwo hakt, ja, wie immer mit der Technik, sie kann halt unterstützen, aber man sollte sich nie ausschließlich darauf verlassen.
Was sind so Probleme noch, die es mit dem E-Rezept gibt?
Ich glaube, das größte Problem ist für viele Patienten, wenn sie aus der Praxis kommen und erstens wissen sie dann häufig gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich aufgeschrieben bekommen, weil sie kein Papier mehr in der Hand haben. Auch da haben wir einige Ärzte, die netterweise trotzdem noch das E-Rezept auch auf Papier mitgeben mit dem QR-Code, dass die Leute direkt sehen können, ach, die Stärke von dem Mittel habe ich gar nicht bestellt oder das brauchte ich gar nicht. Und dann kommt es halt auch noch ziemlich häufig vor, dass die Sachen nicht signiert sind, wenn die Leute bei uns ankommen, also noch gar nicht freigeschaltet. Dann muss man dann auch doch immer wieder bei den Ärzten nochmal anrufen und sagen, können Sie das doch vielleicht nochmal schnell signieren, weil der Patient möchte jetzt ungerne krank in der Apotheke stehen, nach Hause gehen und dann nochmal vorbeikommen müssen, weil wir ja die Karte brauchen. Manchmal sind es dann doch Verzögerungen, die sich dadurch ergeben. Das ist, finde ich, wenn dann immer noch so das größte Hindernis.
Wieder eine Ähnlichkeit, die Sie vorhin angesprochen hatten, das Thema mit den Faxen.
Ja.
Also ich kann es ja nur sagen, im Krankenhaus, Smart Hospital und was wir alles so für Initiativen hatten und haben. Es wird immer noch verheerend viel gefaxt.
Ja.
In Österreich hat man ja das Faxen verboten. Also da war denn das zu Ende im Gesundheitswesen. Und es hat eben in den Krankenhäusern nach einigen Tagen, wenigen Wochen auch geklappt.
Ja.
Und ich glaube einfach, man muss so einen Schritt gehen, weil dann suchen die Leute andere Wege und sie wollen ja auch die Informationen weiter haben. Nun hört man immer wieder, Mensch, Apotheken haben es teilweise wirklich schwierig. zu existieren. Es gibt ein Abbau, es nehmen Apotheken in der Anzahl ab. Was sind typische Ursachen? Woran liegt das?
Also ich finde immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das sogenannte Apothekenhonorar. Also wir bekommen ja bei verschreibungspflichtigen Medikamenten eben einen Fixpreis von den Krankenkassen. Der ist 2004 festgelegt worden auf 8,10 Euro. Ist dann großzügigerweise 2013 das erste Mal erhöht worden auf 8,35 Euro. Und mittlerweile ist im Gespräch, es ist noch nicht passiert, dass der auf 9,50 Euro hochgehen soll. Natürlich aber immer noch minus 2 Euro Abschlag dann wieder für die gesetzlichen Krankenkassen. Und wenn man sich da dann vorstellt, was man an einem Medikament verdient, das vielleicht im Einkaufspreis 2000 Euro kostet, deckt das nicht mehr so ganz die Kosten, die mittlerweile angelaufen sind, die sich also dann seit 2004 doch vielleicht ein bisschen erhöht haben. Also das ist schon ein großes Problem.
Ja, das haben Sie sehr plastisch auch dargestellt, weil genau an solchen Beispielen muss man es ja verstehen. Und da sieht man natürlich das ganze Dilemma. Jetzt gibt es auch Apotheken, die sagen, es kam dann die ganze Impfthematik auf. Die haben mitgeimpft. Dann kam die Frage, kann man vielleicht so ein kleines Labor machen? Wie sehen Sie solche Zusatzleistungen in Apotheken?
Also generell finde ich, das gesamte Paket, was Apotheken anbieten, ist halt das, was uns von der Versandapotheke unterscheidet. Ne? Also bei uns in der Apotheke haben wir eben durch Weiterbildung geriatrische Pharmazeuten, pädiatrische Pharmazeuten, wir haben Heilpraktikerinnen, Darmfachberaterinnen, wir messen Strümpfe an, verleihen Babywagen, verleihen Milchpumpen, Inhalationsgeräte. Also das muss eine Online-Apotheke erstmal leisten, was sie halt nicht machen. Also die stellen auch keine Rezepturen, Individualrezepturen her. Von daher, finde ich, also die Zusatzleistungen sind schon das, was uns deutlich unterscheidet in Bezug auf die Impfungen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, wenn man die Grippeimpfquoten speziell in Deutschland betrachtet, ist das ja doch eher verschwindend gering. Und ich fände es gut, wenn die Quoten sich deutlich erhöhen würden, gerade eben in der Gruppe ab 60. Verstehe aber natürlich auch die Bedenken der Mediziner, aber dafür machen wir halt auch, oder machen wir dann entsprechende Vor- und Auswahlgespräche, ob wir die Patienten wirklich impfen oder ob wir dann halt sagen, das gehört in die Hand eines Arztes.
Frau Adams, Sie hatten über geriatrische und pädiatrische Pharmazie als Beispiele gesprochen. Sie haben diese beiden Weiterbildungen. Kann ich davon ausgehen, dass das in der Breite auch schon so vorhanden ist oder ist das jetzt eher etwas Besonderes bei Ihnen?
Also das ist schon etwas Spezielleres. Also die pädiatrische Pharmazie ist tatsächlich eine ganz neue Weiterbildung, die jetzt von der Apothekerkammer Nordrhein auf den Weg gebracht wurde. Da durfte ich jetzt Teil des ersten Kurses sein, die das in einem Jahr Weiterbildung lernen durften. Die geriatrische Pharmazie ist mit Sicherheit auch schon deutlich weiter verbreitet. Und es gibt weitere Fachapotheker wie eben für Allgemeinpharmazie, für klinische Pharmazie. Dadurch, dass die meisten von uns ja doch auch sehr interessiert sind, gut in dem zu sein, was wir machen, bilden wir uns genau wie die Mediziner auch kontinuierlich weiter.
Nun, zum Ende unseres Gesprächs frage ich gerne die Gäste, Mensch, wenn Sie jetzt mal einen Wunsch äußern können, ich nenne das jetzt mal an die Politik, ja, was wäre für Sie vordringlich, was man tun sollte? Also das eine ist das Apothekenhonorar, das hatten Sie schon angesprochen. Gibt es noch weitere Punkte, wo Sie sagen, Mensch, da müsste man jetzt doch mal nachbessern oder andere Möglichkeiten schaffen?
Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll, aber tatsächlich mehr Honorierung für den menschlichen Faktor. Also für die Zeit, die sowohl Apotheker, wir auch Mediziner aufbringen, einfach ihre Patienten auch menschlich mitzunehmen. Also dass man die Leute beruhigt, dass man sie über die Therapie wirklich intensiv aufklärt und sich auch mal anhört, wenn der Hund von der Oma krank ist. Also das gehört ja alles mit dazu, dass wir die Zeit haben dürfen, dass die Leute sich als Menschen wahrgenommen fühlen. Das finde ich halt so wichtig.
Da kann ich Ihnen wirklich nur zustimmen, weil wenn man als Kunde dort in einer Apotheke ist, dann denkt man manchmal, meine Güte, das dauert hier. Ne? Aber was in der Zeit ja für Informationen ist und wenn man dann selbst an der Reihe ist und Fragen hat, dann bekommt man eben auch diese Fragen in aller Ruhe erklärt. Und für mich ist dieser Faktor in einer Apotheke unfassbar wichtig. Und das ist bei weitem noch nicht befriedigend, weil da sind ja ganz, ganz viele Informationen, die ausgetauscht werden mit den Kunden, die eigentlich genauso in eine elektronische Patientenakte gehören.
Ja.
Denn da werden ja Menschen versorgt mit allen möglichen Medikamenten, was vielfach nirgendwo dokumentiert wird. Aber ja, wo man auch sagen kann, das wirkt, das hat nicht gewirkt und so weiter und so fort. Also das ist ein Bereich, der muss in meinen Augen zwingend ausgebaut werden und der muss natürlich auch entsprechend vergütet werden. Das ist so, wie überhaupt im Gesundheitswesen zum Beispiel die Prävention vergütet werden muss.
Ja.
Und auch da spielen die Apotheken ja eine große Rolle, wenn man sich überlegt, was kaufen die Menschen alles, weil sie irgendwie denken, sie leben damit gesünder, vielleicht länger. Aber auch da werden sie beraten. Ne? Also deswegen, das sind ganz große Themen. Und deswegen sehe ich das mit großer Sorge, wenn man dieses Thema Apothekensterben so beobachtet. Das kann einfach nicht sein.
Ne? Ja, ich finde auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel, was wir anders machen als eine Versandapotheke, wir raten auch mal ab. Also wenn der Patient zu uns kommt und sagt, ich möchte gern dieses oder jenes teure Nahrungsergänzungsmittel haben oder so, dass wir dann auch mal sagen, ob sie das jetzt wirklich brauchen oder ob das in ihrem Fall Sinn macht, das interessiert eine Versandapotheke nicht. Die freuen sich, wenn sie das Geld machen. Und eine gute Apotheke freut sich einfach, wenn sie auch ihren Patienten gesund und zufrieden nach Hause schickt. Und ich sage immer, also uns sind die liebsten Stammkunden, die eigentlich Bonbons und Kosmetik kaufen und nicht die, die krank sind und regelmäßig Medikamente brauchen.
Genau, ich glaube, das ist hier mit Versandapotheken und den tatsächlich ortsansässigen Apotheken so, dass es für beide einen gewissen Markt gibt.
Ja.
Und dass man aber gerade in dieser Komplexität von medizinischer Versorgung, wenn Menschen viele Medikamente einnehmen etc. oder wenn es um Beratung geht, auch in der Prävention, dass man da schon ein Gespräch braucht. Und das ist, glaube ich, heute sehr, sehr gut rausgekommen bei unserem Gespräch.
Ja.
Und liebe Frau Adams, ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich selbst habe wieder dazugelernt. Und ich freue mich, dass es so engagierte Apothekerinnen und natürlich dann auch Apotheker gibt wie Sie. Bleiben Sie so, wie Sie sind und Ihnen alles erdenklich Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.